Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Es ist der dritte Streik der Lokführer. Bis kommenden Dienstag müssen sich alle Pendlerinnen und Reisende auf Umwege und Wartezeiten einstellen. Streik erprobt, aber so langsam etwas genervt haben sich die Menschen in Berlin und Brandenburg durchgeschlagen. Inforadio-Reporterin Jule Keppel war unterwegs.
Rund eine halbe Million Berlinerinnen und Berliner mussten auf dem Weg zur Arbeit auf die Ringbahn verzichten. Totalausfall auf einer der wichtigsten Strecken durch die Stadt. Viele Pendler stellten sich den Wecker früher, um pünktlich zur Arbeit zu kommen.
Na, ich muss jetzt eine Stunde früher losfahren, um auf Arbeit zu sein. Das ist halt alles nicht so toll.
Ich bin Mitarbeiter vom Flughafen und wenn ich komme zu spät, dann kriege ich Ärger von meinem Boss.
Am Verkehrsknotenpunkt Gesundbrunnen waren die Bahnsteige wie leergefegt. Wer konnte, ist auf die Straßenbahn, die U-Bahnen und Busse der BVG ausgewichen. Bei der ersten Streikrunde gab es Rückhalt für den Arbeitskampf. Jetzt lässt das Verständnis deutlich nach.
Also jetzt zum dritten Mal nicht, nee.
Da ist eine Menge Politik dahinter. Und wir als arme Pendler leiden drunter.
Alle guten Dinge sind drei, danach wäre vorbei. Dann ist mein Verständnis weg.
Nur mit starken Nerven und tiefer Bauchatmung waren die längeren Fahrzeiten in Brandenburg zu ertragen. Manch einer entdeckte Autosuggestion für sich.
Ich bin ganz gelassen und ich komme dahin, wohin ich will.
Tapfer mussten die Pendler aus Erkner sein. Der große Pendlerparkplatz blieb leer, die Straßen drumherum waren voller. Von Erkner ging nur alle 4 Stunden ein Zug nach Frankfurt-Oder, der sonst alle halbe Stunde kommt. Ein Linienbus sollte die Menschen zu ihrem Ziel bringen und sie brauchten, wie an so vielen Orten in der Region, Geduld. Die Fahrt dauerte 6-mal länger als mit der Bahn. Private Anbieter profitieren von der Not der Reisenden. Tickets für Fernbusse waren für beliebte Linien ausverkauft und Restkarten teuer. Auf den Schienen kann die private Konkurrenz der Bahn eine mögliche Alternative sein. Der Flixtrain fährt von Berlin nach Leipzig oder München und über Frankfurt am Main nach Stuttgart sowie über Hannover ins Ruhrgebiet. Es gibt auch eine Verbindung nach Hamburg. In der Region fahren Züge der ODEC und der Niederbarnimer Eisenbahn. Das Unternehmen bietet im Berufsverkehr 3 zusätzliche Haltepunkte auf der Strecke der RB60 von Eberswalde nach Frankfurt-Oder an. Die meisten Fahrgäste wünschten sich von der GDL, kehrt zurück an den Verhandlungstisch.
Verhandeln heißt für mich, miteinander reden, sich in der Mitte treffen und seitens der GDL wird auf den Zielen beharrt, wie auch immer.
Auch diese Frau am Potsdamer Hauptbahnhof brauchte heute 3-mal länger zur Arbeit als sonst.
Das war der Bericht von Jule Keppel. Die AfD-Fraktion im Potsdamer Landtag hat bekanntlich schon sehr lange Kontakte in die rechtsextreme Szene. Inzwischen holt sie offenbar immer mehr Aktivisten ins Parlament. Ein Team von RBB-Reportern hat recherchiert, dass mindestens 10 Mitarbeiter der Brandenburger Landtagsfraktion, zum Beispiel Referenten, einen rechtsextremen Hintergrund haben. Darunter sind Aktivisten der Identitären Bewegung. Es gibt aber auch Verbindungen zur verbotenen Heimat, Treuen Deutschen Jugend und zur NPD. Oliver Schosch ist unser landespolitischer Reporter in Potsdam.
Mitte August präsentierte die Brandenburger AfD-Fraktion im Landtag ihren neuen Pressesprecher, Jörg Dittus. Er ist für seine engen Beziehungen zur Identitären Bewegung bekannt, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Bilder, die dem RBB vorliegen, zeigen ihn bei Aktionen des Hauses der Identitären Bewegung in Halle, einem der wichtigsten Treffpunkte der Szene in den Jahren 2017 bis 2019. Thorsten Hahnel, Rechtsextremismus-Experte des Vereins Miteinander e.V. in Halle, hat Erkenntnisse, dass Jörg Dittus eine wichtige Rolle im Haus der Identitären gespielt hat.
Jörg Dittus war bei vielen Veranstaltungen einer der Organisatoren, stand am Einlass der Tür, hat sozusagen im Haus agiert. Also ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass Jörg Dittus eine zentrale Figur im Netzwerk der extremen Rechten, der sich selbst nennenden neuen Rechten ist.
Auf einem Bild, das vor dem Hausprojekt aufgenommen wurde, steht an Dittus Seite Franz R. Auch sein Name findet sich nun auf einer Mitarbeiterliste der Brandenburger AfD-Fraktion, die dem RBB vorliegt. Auf dieser Liste zeigt auch ein weiterer Name, dass die neuen Rechten im Potsdamer Landtag Fuß gefasst haben. Erik Lehnert. Er ist Vereinsvorsitzender des Instituts für Staatspolitik, ein neurechter Think Tank, der vom Vordenker der Szene Götz Kubitschek mitgegründet wurde. Der Rechtsextremismusforscher der Universität Potsdam, Gideon Botsch, sieht eine neue Entwicklung in der Brandenburger AfD-Fraktion. Einen neuen Umgang mit Rechtsextremisten.
In der Vergangenheit, vor allem in der letzten Legislaturperiode, war das dann eher so, dass dazu führte, dass die Fraktion sich von denen getrennt hat oder zumindest so einen Anstandsabstand genommen hat. Dieser Faktor scheint in der Zwischenzeit erledigt zu sein. Eine denkbare Variante ist, wie das scheinbar ja Herrn Höcke und seinen brandenburgischen Bündnispartnern vorzuschweben scheint, also aus der Partei wirklich eine harte, rechtsextreme Gesinnungspartei und Weltanschauungspartei zu machen.
Die RBB-Recherche zeigt, dass es auch zwei AfD-Angestellte gibt, die in der Vergangenheit Beziehungen in die Neonazi-Szene hatten. Im Januar dieses Jahres meldete die AfD Felix Willer als Mitarbeiter für den Corona-Untersuchungsausschuss des Landtags an. Laut einem Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz war Felix Willer als Abteilungsleiter bei der heimattreuen deutschen Jugend aktiv, die 2009 verboten wurde. Und dann gibt es noch Jörg Schröder, den AfD-Waldexperten im Umweltausschuss des Landtags. Sein Name findet sich auch auf einer NPD-Kandidatenliste von 2004 für den Kreistag Barnim. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Dennis Holoch, verteidigt die Beschäftigung Schröders.
Wir haben ja eine ganz klare Unvereinbarkeitsliste der Partei, an die halten wir uns strikt. Jemand, der zum Beispiel Mitglied in der NPD war, der Mitglied bei der DVU war, die dürfen bei uns nicht arbeiten. Und Herr Dr. Jörg Schröder war nie Mitglied der NPD. Dementsprechend ist er auch nicht auf der Unvereinbarkeitsliste.
Zu den Mitarbeitern aus der identitären Bewegung will Holoch nichts sagen. Von der Gruppierung will er sich nicht distanzieren.
Bei der identitären Bewegung haben wir uns ja öffentlich und hier hinlänglich auch schon geäußert. Da teilen wir die Einschätzung des Verfassungsschutzes nicht.
Der Verfassungsschutz stuft die identitäre Bewegung als gesichert rechtsextrem ein.
Oliver Schorsch aus Potsdam. In Brandenburg sind vor rund zwei Wochen bereits die ersten Ortskräfte aus Afghanistan angekommen, in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und Asylsuchende. Und die Landesregierung hat ja auch gleich die Bereitschaft signalisiert, diese Menschen können in Brandenburg bleiben. Wie ist das in Berlin? Genau darüber ist im Abgeordnetenhaus debattiert worden, unschwer dabei zu überhören. Demnächst wird gewählt. Unser landespolitischer Reporter Sebastian Schöbel berichtet.
Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch forderte ein Aufnahmeprogramm für Angehörige von afghanischen Flüchtlingen in Berlin. Diese Menschen seien verzweifelt und würden zurzeit in großer Zahl Hilfsorganisationen wie die Berliner Beratungsstelle für politisch Verfolgte kontaktieren.
Die überwiegende Mehrheit der Menschen in diesem Land ist dafür, dass wir afghanische Ortskräfte und ihre Familien aufnehmen. Und das zeigt, die Berlinerinnen und Berliner, die sind sich der Verantwortung bewusst. Berlin duckt sich nicht weg. Berlin macht den Rücken gerade.
CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger unterstützte die Aufnahme von afghanischen Ortskräften, die vor allem der Bundeswehr jahrelang geholfen haben.
Wer unseren Truppen und weiteren Stellen wie unserer Botschaft treu gedient hat, der hat auch unsere Treue verdient. Und daher bekennt sich die CDU-Fraktion ohne Wenn und Aber für die Aufnahme der Ortskräfte der Bundeswehr und anderer Regierungsstellen in unserem Land, auch in Berlin, meine Damen und Herren.
Ein großer Flüchtlingsstrom aus Afghanistan nach Europa müsse jedoch durch Hilfe vor Ort verhindert werden, so Dregger. Der Linkspartei warf er vor, im Bundestag gegen den Bundeswehreinsatz in Kabul zur Evakuierung von Ortskräften gestimmt zu haben. Die SPD-Abgeordnete Ülker Radziwill warf Dregger daraufhin vor, mit der Not der Menschen Wahlkampf zu betreiben. Sie kritisierte vor allem, dass der CDU-Abgeordnete Christian Greff in Marzahn-Hellersdorf Klagen gegen die Unterbringung von afghanischen Flüchtlingen unterstützen wolle. AfD-Fraktionschef Georg Pasterski stellte in Frage, dass alle bisher aus Afghanistan evakuierten Menschen wirklich schutzbedürftig seien.
Niemand weiß, ob wir auf diesem Wege nicht auch Personen zu uns geholt haben oder sogar noch holen, die unsere Hilfe gar nicht verdienen, weil sie bestechlich oder gewaltbereit waren, für die Taliban spioniert haben oder sogar Terroristen sind.
Den bereits hier lebenden Afghanen sprach Pasterski weitgehend ab, sich integrieren zu können. Dem widersprach Sozialsenatorin Elke Breitenbach, es seien Menschen, die die westlichen Werte teilen, die nun in Afghanistan bedroht sind und fliehen, so die linken Politikerin.
Weil es Menschen sind, die um ihre Freiheit kämpfen, um die Freiheit ihrer Töchter, weil sie wollen, dass ihre Töchter frei leben und Bildung haben. Das sind die Menschen, die herkommen. Und das sind die Menschen, deren Leben jetzt bedroht ist. Und ich finde, für diese Menschen haben wir eine Verantwortung, weil ihr Leben akut bedroht ist.
Deswegen sei Berlin bereit, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, so Breitenbach. Die nötigen Aufnahmekapazitäten seien bereits geschaffen worden.
Sebastian Schöbel war das über die Debatte um Flüchtlinge aus Afghanistan im Berliner Abgeordnetenhaus. Es ist das Lieblingsobst der Deutschen schlechthin, der Apfel, und davon gibt es in einer guten Saison ja auch reichlich in Brandenburg. An diesem Donnerstag war ganz offizieller Start der Brandenburger Apfelsaison. Die wurde feierlich eröffnet von Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel auf einer Apfelplantage von Werder Frucht in Glindow. Und RBB-Reporterin Tina Knopp war auch dabei.
An Apple a day keeps the doctor away, ne? Also ein Apfel am Tag und Sie brauchen keinen Doktor.
Agrarminister Axel Vogel pflückt zusammen mit Werders Baumblütenkönigin die ersten rot-grünen prallen Äpfel und legt sie behutsam auf die Erntemaschine. Dabei unterstreicht der Minister die Bedeutung des deutschen Lieblingsobstes.
Der Apfel ist das wichtigste Obst, das in Brandenburg angebaut wird, auf rund 900 Hektar. In der DDR war ja hier Werder ein riesiges Obstbaugebiet. Das ist schon deutlich zusammengeschrumpft gewesen im Jahr 1991. Da hatten wir noch 2400 Hektar Apfelanbaufläche. Dann ging es immer weiter nach unten. Jetzt haben wir wieder Obstbauern, die auf die Zukunft vertrauen.
Ein Unternehmen, das beispielsweise in den letzten Jahren seine Apfelanbaufläche erhöht hat, ist Werder Frucht in Glindow. Hier wachsen rund 20 verschiedene Sorten. Im Gegensatz zum allgemein erwarteten Apfelernterückgang um rund 40% im Fünfjahresdurchschnitt rechnet man hier sogar mit einem leichten Ernteplus, sagt Geschäftsführer der Havelfrucht GmbH. Gerrit von Schonhofen.
Wir hatten in diesem Jahr ein bisschen Glück. Wir hatten relativ wenig späte Nachtfröste im Gegensatz zu 2020 und zu 2019, wo wir zum Teil bis zu 60% Ernteausfall hatten. Wir glauben, dass wir in diesem Jahr eine eher ordentliche Ernte bekommen.
Auch die Qualität dürfte hervorragend sein, sagt Thomas Bröcker, Vorsitzender der Fachgruppe Obstbau im Gartenbauverband Berlin-Brandenburg.
Die Zuckergehalte dürften hoch sein, kommt nur später, die schmecken jetzt noch sauer. Aber die werden ordentlich Zucker und auch Säure haben, das heißt, die werden sehr gut schmecken dieses Jahr, die Äpfel. Ist für den Apfel selber ein optimales Jahr eigentlich.
Wenn es nicht lokal Starkregen, Hagelschäden oder teils extreme Kälteeinbrüche gegeben hätte. Späte Nachtfröste lassen sich mittlerweile aber technisch gut in den Griff bekommen, durch Beregnungsanlagen.
Deswegen haben wir als Land insbesondere für diese Region hier ein Brauchwasserwerk mitgefördert, über 1,7 Millionen Euro, die hier investiert werden, um sicherzustellen, dass Obst- und Gartenbau im Raum Werder auch ausreichend Wasserversorgung hat. Und auf der anderen Seite in anderen Bereichen Brandenburgs, wo wir jetzt Speicherteiche anlegen, weil wir wollen, dass Obstbau eine Zukunft hat in Brandenburg.
Das sagt Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel zum Start der Brandenburger Apfelsaison, beobachtet von Inforadio-Reporterin Tina Knopp. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.